Römer 7. Römer 7. Die drei Kapitel, Römer 6, 7 und 8. Bilden einen Werdegang, den ich in einem Vorgang in der Natur vergleichbar sehe, indem wir in Römer 6 den typischen Ausdruck vorfinden, und zwar 15 Mal in Römer 6 den Ausdruck Sünde. Ja, warten wir einen Augenblick. In Römer 6, den Ausdruck Sünde finden wir 15 Mal. In Römer 7, das Stichwort Gesetz 20 Mal. Und in Römer 8, das Stichwort Geist 16 Mal. Sünde, Gesetz, Geist. Dass Sünde und Gesetz miteinander zu tun haben, dürfte uns reichlich klar geworden sein, schon in der Erfahrung und nach dem Wort. Und dass allein der Geist Leben ist und bewirken kann, dürfte uns auch bekannt sein. Der Vergleich in einem Naturvorgang sehe ich, so viel mich betrifft, treffend. Römer 6, eine unansehnliche Raupe, die sich Tag und Nacht vollfrisst. Und in Römer 7, einen Sarg, wer Seele sündigt, die muss sterben. Thema des Gesetzes bringt uns in den Tod. Und Römer 7, nun den auferstandenen, buntfarbigen Schmetterling. Römer 7 ist die unheimliche Situation, die Mittelstufe. Ein Sarg, eine Puppe, und da drin ein ekelhafter Brei. Es war einmal eine Puppe, nicht mal mehr eine Raupe, und jetzt nicht mal mehr das, nur noch ein Brei. Ah, ekelhaft. Geduld, eines Tages wird die Puppe gesprengt und ein herrliches Wesen entfaltet sich aus diesem Brei. Damit ist Römer 7 schon charakterisiert. Unheimliche Situation. Wir lesen. Bevor wir das tun, wollen wir uns darüber ganz klar sein, dass Römer 7 den Zustand eines wirklich gläubigen Menschen beschreibt. Ich war erstaunt, von einem Theologen zu hören, dass, soweit er Kenntnis hat, in Auslegungen und Ausführungen, Predigten, Auslegungen, habe er überall nur gehört und gelesen, Römer 7 gelte für den ungläubigen Menschen. Ja, selbstverständlich, solange wir so fromm sind, über allen Sündern erhaben, kann natürlich Römer 7 für uns auf keinen Fall in Frage kommen. Ich denke, wir haben uns verstanden. Römer 7 gilt für wirklich gläubige Menschen. Und da sage ich von ganzem Herzen, Gott sei Dank, erklärt der Heilige Geist selbst die vorhandene Situation im Leben, in den Tatsachen des Geschehens eines gläubigen Menschen. Dass es so ist, vielleicht einige Hinweise aus Römer 7. Wenn wir da lesen, erstens Paulus, er schreibt ja in der Ich- und Wir-Form. War Paulus gläubig? Am wenigsten so wie wir. Zweitens, wir leben jetzt oder haben die Möglichkeit, in der Neuheit des Geistes zu leben. Kann das ein Ungläubiger? Nein. Ich aber starb, kann das ein Ungläubiger sagen, der noch lebt? Unmöglich. Vers 14, das war Vers 10, Vers 14. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Da muss ich allerdings sagen, zuerst, ein Ungläubiger kann das unmöglich feststellen. Und leider bei den Gläubigen ist es vielleicht höchstens zu 10% der Fall, dass die das wissen. Dass das Gesetz geistlich ist, von Gott ausgelesen. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, wir Geistlichen. 22, da ist ein innerer Mensch vorhanden. Ist beim Ungläubigen ein innerer, neuer Mensch vorhanden? Erst beim Gläubigen. Und Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus. Kann der Ungläubige auch nicht von Herzen sagen. Überhaupt nicht. Nun lesen wir Vers 1. Oder wisset ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen. So beginnt es gleich. Römer 7. Dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Wunderbar. Wann hat das Gesetz nichts mehr zu sagen? Von welchem Moment an? Wenn die Forderungen und Satzungen des Gesetzes erfüllt sind. Wer Seele sündigt, die muss sterben und wird begraben. Und zum Glück weicht das Gesetz nicht weiter, sondern hat weiter nichts mehr zu verfügen. Weiß unser Gott dann vielleicht noch ein bisschen weiter? Wenn das Gesetz die ganze Menschheit in die Hände dessen überliefert hat, der die Gewalt des Todes innehatte, die Gewalt Satans. Das Gesetz nach Meinung der heiligen gesetzgebenden Engel, die es angeordnet haben, gut gemeint, aus Eifer für Gott, zum Leben gegeben, um auf kurzem Ziel mit allen Drohungsmöglichkeiten und Wegweisungen und weiß was allem, den Weg zu Gott zurückzufinden. Das war die Meinung. Das Gesetz zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Genau das Gegenteil, wie es gemeint war. Liegt da also ein Irrtum vor? Von Seiten von wem? Wie wir im Buche Hiob hätten lesen können gestern, seinen heiligen Engeln legt er Irrtum zur Last. Ein kosmischer Irrtum liegt da vor. Solange der Mensch lebt, so lange herrscht das Gesetz über ihn. Und jetzt eine Bestimmung des Gesetzes, die Herr Paulus herausgreift. Denn das verheiratete Weib ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Also, da ist der Leib des Christus vor uns hingestellt, dessen Glieder wir sind. Und da wir wissen, unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt worden, mit Christus am Kreuz gestorben und mit Christus begraben worden, liegt hier der kurze Vermerk vor, dass Gott unseren alten Menschen, um dem Gesetz Recht zu geben, unseren alten Menschen nach dem Gesetz ans Fluchholz, zum Glück wunderbarerweise, gnädigerweise unseren alten Menschen mit dem gekreuzigten Sohne Gottes identifiziert hat, direkt eins gemacht hat. Mitgekreuzigt ist der alte Arthur Muhl, wunderbar. Da hat Gott uns die Gnade gegeben, indem er dem Gesetz, dem unbarmherzigen Recht gegeben hat, der Arthur Muhl gehört ans Fluchholz. Seine Seele hat gesündigt, er muss sterben, unbarmherzig, aus. Und was macht unser Gott, der Vater der Barmherzigkeit? Macht mich zu einem Glied des Gekreuzigten. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber schon Glieder Christi sind? Das habe ich erst seit 3 Jahren entdeckt. Dass unsere Leiber Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen und sind, das habe ich fast fassen können, als ich zum Glauben gekommen bin. Aber dass mein alter, äußerer Mensch auch schon in die neue Rechtslage, die Gott auf Golgatha geschaffen hat, hineinversetzt ist, hineinverwoben ist, mit dem Gekreuzigten eins gemacht, die Glückseligkeit, dass ich jetzt mit dem Gekreuzigten, dass ich jetzt ein Stück des Gekreuzigten bin, sein darf. Ist das nicht wunderbar? Ja. Da fließt ja sein Blut in mich und durch mich aufs Wunderbarste. So geben wir dem Gesetz Recht wie Gott. Jawohl, ich gehöre ans Kreuz, ans Fluchholz, unbarmherzig, vollständig in Ordnung. Jetzt bin ich aber schon ein Glied am Leib des Gekreuzigten. Ist das nicht wunderbar? Ist die Weisheit der Barmherzigkeit Gottes groß? Aber eine verborgene Weisheit in einem Geheimnis. Ja. Wenn das die Fürstentümer gewusst hätten, was Gott da alles vollziehen wird, vollbringen würde, ja, dann hätten sie sich diese Blamage nicht geleistet. Nicht? So lesen wir nämlich in Kolosser 2. Aber jetzt weiter. Um eines anderen zu werden, und das schreibt er jetzt ja an Gläubige in Rom, die das Gesetz kennen, also offensichtlich an Israeliten und Juden damals, nicht? Die jetzt aber schon Glieder am Leibe des Christus sind. Denen schreibt er das mal, das ist die Adresse hier. Um eines anderen zu werden, nämlich des aus Toten Auferweckten, auf dass wir Gott Frucht brächten. Denn als wir im Fleische waren, kann ein Ungläubiger davon reden, er sei einmal im Fleische gewesen. Unmöglich. Wirkten die Leiden der Sünden, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Oh, man kann also sogar dem Tode Frucht bringen, anstatt Gott. Und jetzt dürfen wir mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, Gott Frucht bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in welchem wir festgehalten wurden. Wir Israeliten, wir Juden besonders im Mittelpunkt wieder, so dass wir dienen in dem Neuen des Geistes und nicht in dem Alten des Buchstabens. Einmal so weit. Sie haben mich auch lange Jahre gefragt, Herr, wie ist das eigentlich zu verstehen da? Mit dem Weib, das an den Mann gebunden ist, solange er lebt. Und wenn er gestorben ist, ist dieses Weib frei, eines anderen zu werden. Alles genau nach dem Gesetz. Ich darf bekennen, erst vielleicht vor einem halben Jahr habe ich, was mich betrifft, hier eine Antwort bekommen, die mich vorläufig vollständig befriedigt, weil sie so wunderbar ist. Anstatt Erörterungen anzuwenden, schlagen wir auf Jesaja 54. Jesaja 54. Und da lesen wir von Vers 4 an. Es beginnt ja mit den bekannten Worten, jubele du Unfruchtbare, die nicht geboren hat, und so weiter. Vers 4. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Und schäme dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden. Sondern du wirst der Schmach deiner Jugend vergessen und der Schande deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Spricht der Herr zu wem? Zum Volk Israel. Wer hat Israel gemacht? Unser Herr. Stimmt das, dass Gott sich immer wieder zu Israel neigt, sei es als Braut, sei es als Weib, als Jungfrau zuerst, immer in weiblicher Form Israel. Und was sagt er hier? Ich bin dein Mann. Und dann ist Israel was? Das kommt ja nachher gerade. Sein Weib. Aber hier, unter was für Umständen, unter was für einer Ordnung. Mann und Weib unter Gesetz. Christus Israel begleitend vom Sinai durch die Wüste, als Fels, der mitfolgte, hat sich in seiner Zuneigung zu diesem Weibe, zu dieser Jungfrau, zu dieser Tochter, mit ihr unter das Gesetz gestellt. Nicht erst, als er Mensch geworden war. Ganz wunderbar. Ist Paulus allen alles geworden? Denen, die unter Gesetz sind, einer, der unter Gesetz ist, den Griechen ein Grieche. Aber er sagt ja nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also macht Christus das noch viel mehr. Da ist er seinem Volke Israel, das jetzt unter Gesetz gestellt worden, ein Mann geworden, ihr Mann geworden, unter Gesetz, wie sein Weib. So. Ja. Was wäre jetzt die einzige Möglichkeit für Israel als Weib Gottes unter Gesetz, dass es vom Gesetz frei werden könnte? Dass dieser wunderbare, einmalige Mann, Jesus Christus, es sich gefallen lassen würde zu sterben. Ja, kommt so etwas in Frage. Ja, ich muss mal so fragen, denn das ist gar nicht selbstverständlich. So. Ist Christus gestorben? Und zwar nicht irgendwo und irgendwie, sondern unter Gesetz gestellt, als Israeliter, als dieser Mann. Und deshalb lesen wir wir schlagen zurück auf Jesaja 54 noch einmal, beachten das Wort ihr seid dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen Mannes zu werden, nämlich dessen des aus Toten Auferweckten. Wer ist denn das? Das ist Jesus Christus. Ja, wenn einer aus Toten auferweckt ist, hat er dann vorher mal gelebt? Ist er dann mal gestorben? Ja, bitte schön. Die Sache ist ja so wunderbar, so anbetungswürdig, klar. Ja, was heißt jetzt das für Israel, dass ihr Mann, Jesus Christus, mit ihr unter Gesetz gewesen, jetzt als Mann stirbt, zu welchem Zweck? Dass Israel in Bezug auf das Gesetz vollständig frei ausgehen kann. Und wenn ich jeweils sage, dass die Tausende oder gar Zehntausende in Israel, die nach Pfingsten gläubig geworden sind an den Herrn Jesus, gleichzeitig noch eiferer würden, waren für das Gesetz, und sage, eine Katastrophe vor Gott, ein vollständiges Unverständnis, bitte, was du gestern Abend so betont hast, nämlich, was Golgatha bedeutet. Was Golgatha bedeutet. Und das Wort vom Kreuz ist den Juden was? Ein Ärgernis, dann ist er mit ihrem Gesetz nicht mehr zu wollen, zu machen, nicht? Dann ist er aus. Nicht? Das fehlte gerade noch. Oh. Nein, jetzt haben wir den Messias, jetzt sind uns die Sünden vergeben, aber jetzt können wir das Gesetz halten mit allem Eifer. Jetzt wollen wir erst mal ran, nicht wahr? Jetzt können wir es nicht. So. Also, ist der Mann dieses Weibes gestorben, unter Gesetz? Jawohl. Was ist jetzt geschehen? Jetzt ist das Weib frei, aber das Weib versteht diese Freiheit nicht. Will, darf man sagen, entschuldigt noch dreimal, bitte. Aber es ist so. Da ist noch ein Rest von Hartnäckigkeit und Unbeugsamkeit, nämlich, jetzt wollen sie unter Gesetz sein. Verstehen wir jetzt da die Kluft zwischen dem Schreiber hier, Paulus, an die Römer, und denen, die ihm sagen, wir hören, Bruder Paul, von dir, dass du unter den Nationen wieder Mose und das Gesetz redest und verbietest zu beschneiden und dergleichen. Kann doch nicht sein. Unmöglich. Ich erinnere an einige Augenblicke, als Paulus endlich wagt, nach seiner Bekehrung nach Jerusalem zurückzukehren, um mit den Brüdern, wie seine Brüder sind, Kontakt aufzunehmen, sich in den Tempel begibt, von Arabien kommend, erscheint ihm der Herr in einem Gesicht und sagt, Paulus, schleunigst heraus aus dem Tempel und aus Jerusalem. Was ist, ich will doch jetzt mit den Brüdern Kontakt aufnehmen. Paulus, weg von hier, von Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Was der Geist Christi ihm in den langen Jahren in Arabien geoffenbart hat. Was es heißt, Golgatha, dass der Mann gestorben ist, um eines anderen Mannes, nämlich dessen, der aus Toten auferweckt worden ist, zu werden. Frei vom Gesetz. Das ist doch das Thema des Paulus. Und siehe da, was Israel abgelehnt hat, Mann im Unverständnis oder irgendwelchen Beziehungen. Ich sage, entschuldigt ist die Gemeinde in Jerusalem und in Judäa, insofern, ja, sicher, und unser Gott berücksichtigt die kleinste Entschuldigungsmöglichkeit, Milderungsmöglichkeit im Urteil. Einem Sohne Israels wurde das Gesetz nicht nur von Geburt an, schon im Mutterleibe, eingeimpft, was nur eingeimpft heißen kann. Und wenn sie 40 Jahre lang Brot der Starken, der Engel und Himmelsgetreide, Manna, gegessen haben, dann haben sie eine Speise empfangen, was ihre Väter betrifft, in Fleisch und Blut der Söhne Israels übergegangen, die nun noch dem Fleische nach noch eine festere, noch eine unbeugsame Haltung geimpft hat. Also, dass das Gesetz ihnen so in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist in meinen Augen ein Milderungsgrund in der Beurteilung, dass sie in diesem wichtigen Geschehen von Golgatha, der Herr weiß aus welchen Gründen, nicht mitgehen konnten. In Jesaja 54, Vers 5, denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Jehova der Heerscharen ist sein Name und der Heilige Israels ist dein Erlöser. Ja, von was denn? Wenn wir Christus als Erlöser vor uns sehen, erkennen, dann denken wir, ja, er hat mich erlöst von der Sünde und vom Tod und von der Gewalt der Finsternis. Aber was ignorieren wir? Dass er uns losgekauft hat mit dem gleichen teuren Preis, vom Gesetz losgekauft hat. Ja, wer verkündigt das als Evangelium? Ja, darf ich sagen, da steht Paulus seit 2000 Jahren fast allein auf weiter Flur. Ne? Ja. Das, was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott. Und jetzt gerade in dieser wunderbaren Weise. Ne? Da haben wir einen ganz neuen Aspekt, was Golgatha bedeutet, ist da großartig. Wunderbar. Ich hätte beinahe gesagt, die Tatsache, dass der Heilige Gottes, von dem alle heiligen Engel abhängig waren, ne, und wussten ungefähr, wen sie vor sich hatten, erleben, dass jetzt der bereit war, sich unter ihr Gesetz zu stellen, mit dem Volk Israel. Da habe ich gedacht, aber jetzt kann es nicht fehlen, jetzt ist gut. Aber dass der dann gerade dem Gesetz sterben werde, um alle von diesem Gesetz der Unbarmherzigkeit zu befreien, wenn sie das erkannt hätten. Wir lesen hier weiter, Vers 6, denn wie ein verlassenes und im Geiste betrübtes Weib ruft dich Jehova. Und wie ein Weib der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen will ich dich sammeln. So. Das große Erbarmen hat er auf Golgatha aufs Wunderbarste und Beweis gestellt. Also, ich darf noch einmal abschließend hier bekennen, dass ich diese Zusammenhänge in dieser Weise erst vor etwa einem halben Jahr entdecken durfte. Ich habe immer wieder gewartet, Herr, also da liegt etwas drin, das du noch verborgen hältst. Aber hat alles seine Zeit, besonders heute, dass Gott die Dinge offenbart. Dann haben wir gelesen, denn als wir im Fleische waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, das heißt im Griechen einfach die Leiden der Sünden, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Ja, das ist ja hier Vergangenheit, ne? Da wir im Fleische waren. Ja, wieso sind wir nicht mehr im Fleische? Na ja, doch. Ja, Paulus, da wir im Fleische waren, hier haben wir ja die Beurteilung, die Klarstellungsworte des Heiligen Geistes vor uns. Der stellt die Dinge so dar, wie Gott sie sieht und beurteilt. Und ist es gut, wenn wir uns da hineinversetzen lassen, dass wir die Dinge so langsam, aber sicher auch sehen dürfen, wie Gott sie sieht und beurteilt. Höchste Zeit, ne? Darf man sagen, ich bin jetzt dann bald 80, nicht? Und nicht wenige sind hier, die auch in dieser Altersstufe stehen. Also wenn ich sage, höchste Zeit, nicht? Dann dürfte es am Platze sein. So dass wir dienen in der Neuheit des Geistes und nicht in dem Alten des Buchstabens. Da ist das Gesetz gemeint. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, haben wir schon vorweggenommen. Ja, wie geht das zu? Gott hat diese Formulierungen des nach dem Buchstaben unbarmherzigen Gesetzes, denn wir lesen, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und Jesus sagt den Gesetzeslehrern, so jetzt geht mal nach Hause, nach dem, was ihr gehört habt, und denkt mal darüber nach, was es vor unserem Gott heißt, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Gott hat diese Anträge der heiligen Engel bei der dieser gesetzgebenden Behörde, pflege ich, diese Engelgruppe zu sagen, hat Gott ihnen diese Ehre gegeben, nicht nur genau darüber gewacht, dass er alle Anträge erst dann zum Beschluss erhob, in dieses Gesetz aufnehmen ließ, als die Anträge bis auf den Buchstaben genau dem entsprachen, was er auf Golgatha tun werde. Wird. Wenn ein unbarmherziger Antrag lautete, verflucht ist jeder Mann, der am Holze hängt, konnte Gott den annehmen, schweren Herzens, nicht? Denn Gott dachte jetzt erstens mal voll Erbarmen an all die Sünder, die das erleiden mussten, zuerst mal, nicht? Und dann wusste er aber, ich kann diesen unbarmherzigen Antrag schweren Herzens annehmen. Erstens wegen den Betroffenen selber. Zweitens wegen was? Wegen wem? Weil das, was auf Golgatha geschah, ja kein Engel und kein Mensch wusste. Das sind die Geheimnisse, von denen wir lesen, die Gott von Grundlegung der Welt an verborgen hat, bei der ganzen Schöpfung. Ja. Und jetzt lesen wir heute, verflucht ist jeder Mann, der am Holze hängt. Und jetzt hängt einer am Holz, der heißt Jesus Christus, der Sohn Gottes. Was bedeutet jetzt das? Kein Buchstabe wird jetzt geändert, aber für mich, der jetzt den ans Fluchholz gehängten Mann als Sohn Gottes erkennen kann, der für mich da hängt, verwandeln sich die Buchstaben dieses unbarmherzigen Fluches in die Grundlage der Versöhnung des Alls, ohne einen Buchstaben zu ändern. Stimmt's? Jetzt habe ich erkannt, das Gesetz, so schlimm es nach dem Buchstaben, der nur töten kann, aussieht, hat die verborgene Weisheit Gottes verstanden, genau ins herrlichste Gegenteil zu verwandeln, ohne einen Buchstaben zu ändern. Braucht es da etwas Erfindungskunst? Verstehen wir, dass Gott eine Mühewaltung geleistet hat, zu der nur er fähig war, wenn geschrieben steht? Er hat eine Erlösung erfunden. War er also auch ein Erfinder? Wenn unsere Erfinder sich nur in Sachen Liebe bemühen würden, wie könnte ich auf schlauste Weise die schwierigste Situation in wunderbarer Liebe lösen? Unser Gott. ich darf das noch so aussprechen, Gott hat das dem Gesetz Unmögliche, nämlich alles, was das Gesetz verflucht hat, den Tode überliefert hat, den Qualen überliefert hat, ist nach dem Gesetz unmöglich, dass ein Verfluchter, Verdammter je wieder aus dem Fluch und der Verdammnis und dem Tode herausgeholt werden könnte. Nach dem Gesetz ist das unmöglich. Aber das haben wir noch nicht gemerkt, gell? Nehmen wir das einmal zur Kenntnis und danken dann, dass wir freigemacht sind, losgekauft mit dem gleichen teuren Preis vom Gesetz, von diesem Gesetz. Also, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Oder wenn geschrieben steht, mit einem Fluch, wer wagt das und das zu tun, wieder aufzubauen, der wird um den Preis seines Erstgeborenen den Grund legen für ein neues und den Preis seines Jüngsten die Tore einhängen. So. Und so geschah es. Ja. Und in der Erfüllung hat einer gewagt, trotz diesem Fluch Jericho wieder aufzubauen. Dann lesen wir, in jenen Tagen baute Chaiel Jericho wieder auf. Das heißt auf Deutsch, Chai, Leben, El, Gott. Baute der lebendige Gott das dem Fluch der Vergänglichkeit für immer unterworfene Jericho wieder aufzubauen. Jericho war die Palmenstadt. Anfangs darf hier nicht stehen bleiben, nur weiter. Um den Preis seines Erstgeborenen namens Ab-Iram, dessen Vater in der Höhe ist, legte er ihren Grund. Hat er einen Erstgeborenen? Hat er um den Preis des Erstgeborenen? Der Elfte der Zwölften. Und der Benjamin ist der Zwölfte der Zwölften. Um den Preis des Erstgeborenen ist Josef ein Vorbild auf Christus. Und Benjamin ja, für Saul von Tarsus. Und das sind die zwei Lämmer oder die zwei Ziegenböcke. Nicht? Der eine wird geschlachtet als Sündopfer und der andere wird in die Wüste gejagt, nicht? Nach Arabien. Also wunderbar, die unverständlichsten Verfügungen des Gesetzes, unverständlich in Bezug auf die Barmherzigkeit und Treue und Liebe Gottes, von der wir gestern hören durften, sind genau die Dinge im Worte Gottes, die die Herrlichkeit der Weisheit und der Barmherzigkeit Gottes am überschwänglichsten, am anbetungswürdigsten unter Beweis stellen. Weiter Vers 7. Also, das muss ich jetzt auch noch sagen. In unseren Augen verwandelt sich der tötende Buchstaben des Gesetzes jetzt in Christo, aufgrund von Golgatha, der Auferstehung, Verherrlichung Christi gelesen, in das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu. Ja. Denn Paulus schreibt in Römer 3, so sind wir nun ohne Gesetz, bitte, ja. Da würden sofort die Steine fliegen, wenn er in Jerusalem wäre, so mit dem Wort. Nicht? So sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Aber die Gelesen als Geist und Leben, wenn Gesetz und Prophet. Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch Gesetz. Denn auch von der Lust hätte ich nicht gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Jetzt darf ich, muss ich etwas sagen, das sehr heikel ist. Nämlich, ich bekenne jetzt. Als ich zum Glauben gekommen war und man mir empfohlen hat, also lies jetzt fleißig in der Bibel, gut, habe ich gemacht. Ich lese im Alten Testament, da lese ich im Gesetz Verbote und Warnungen und,
Und währenddem ich im Gesetz lese, passiert bei mir was? Da werden Dinge da drin wach, unheimliche Gedankengänge, die so sündlich und so verwerflich und so grauenhaft sind, nicht? Von denen hatte ich wirklich, solange ich noch nicht die Bibel gelesen habe, gar nichts gewusst. Ist jemand von euch auch schon so ähnlich gegangen? Wäre sonderbar, wenn nicht. Ne? Was steht hier? Wenn nicht geschrieben steht, lass dich nicht gelüsten. Genau in dieser, auf dieser Ebene formuliert das Gesetz Dinge, nicht? Und wenn ich die lese, merke ich, ja, das ist bei mir nicht nur vorhanden, sondern das meldet sich jetzt zu meinem Schrecken. Ist also da. Die Sünde aber durch das Gebot Anlass nehmen, jetzt haben wir es ja, bitte, bewirkte jede Lust in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Was? Paulus. Solange ein Kind oder ein Israelite neugeboren als Kind da ist, hat er keine Ahnung vom Gesetz. Das hat Gott auch gnädig gemacht. Erst von dem Alter an, sagen wir mal von 7 Jahren an, wo die Möglichkeit besteht, dass das Bewusstsein des Verstandes jetzt Kenntnis nehmen kann von der Situation. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gesetz kam in mein Leben, lebte die Sünde auf. Also was ich vorher bezeugte von mir, da haben wir es ja. In mehrfacher Weise bezeugt. Lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Ah. Paulus jetzt. Unser alter Mensch, gekreuzigt, mit gestorben, mit begraben. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, nach Meinung der Engel, dasselbe bewirkte, wie erwies sich mir zum Tode. Denn die Sünde durch das Gebot Anlass nehmen, noch einmal, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe, durch das Gesetz. Der Buchstabe des Gesetzes tötet. Absatz, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Gereichte mir nun das Gute zum Tode, das sei ferne, sondern die Sünde gereichte mir zum Tode, auf dass sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, die Sünde. Auf dass die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Und es steht da im Griechischen, auf dass die Sünde zum überaus großen Sünder hermatgenoss werde. Zum überaus großen Sünder werde. Paulus schreibt an einer Stelle, das Gesetz ist ja nicht für den Gerechten gegeben, sondern für den Gesetzlosen. Gibt es in der ganzen Schöpfung einen Gesetzlosen? Satan. Das ist der überaus große Sünder. Die Gebote sind da, um Klarheit zu schaffen, wie es bei ihm steht, nach der Beurteilung dieses Gesetzes. Jetzt Vers 14. Jetzt. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Da wäre viel zu sagen, aber dürfen wir stehen bleiben. Unter die Sünde verkauft, nicht? Da ist ein Verkäufer da und ein Empfänger, nicht? Denn, jetzt kommt es persönlich an uns heran. Ich bitte den Herrn, dass ich genau höre und dass wir alle genau hören. Denn was ich vollbringe, ich, Paulus, ich Gotteskind, ich Sohn Gottes, denn was ich vollbringe, kenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Ist das uns auch schon mal passiert? Auch schon einmal. Wir haben verstanden. Jetzt. Denn was ich vollbringe, kenne ich nicht. Was heißt das? Das heißt genau dasselbe, der gleichen Wucht, wenn Jesus zu denen, die vor ihm im Gericht stehen, die ihm sagen, Herr, wir haben doch deinen Namen geweissagt und Wunder getan. Was sagt er denn? Weichet von mir, Übeltäter, ich kenne euch nicht. Das gleiche Wort hier. Ich als Mensch Gottes, in der Gnade Gottes stehend, trage den Alten nach außen noch an mir. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Und das denn, was ich vollbringe, nämlich das Böse, ne? So, was ich vollbringe, das Böse, kenne ich nicht. Was heißt das? Das lehne ich glatt ab und tue es doch. Bitte, so sagt es euch, kenne ich nicht. Weiche von mir, Übeltäter, ich kenne euch nicht. Weiche von mir, jede Art von Sünde, jede Art von Gesetzlosigkeit. Weiche von mir, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich kenne dich nicht. Aus, fertig. Und schon ist passiert. Denn nicht, was ich will. Ja, was will ich denn? Ich will ja als Gotteskind, und da sind wir alle eingeschlossen, von ganzem Herzen wollen wir nur noch das tun, was unserem Herrn wohlgefällig ist. Wer von uns möchte etwas anderes tun? Bitte, keiner. Wir dürfen jedem Gotteskind zugestehen, diese Gnade hat Gott jedem Gotteskind mit in die Wiege der Neuzeugung, der neuen Wiedergeburt gelegt. Da hat Gott bei jedem neugeborenen Gotteskind dieses Wollen zum Guten schon in die Wiege gelegt. Da hat Gott also was schon vollbracht, getan. Da hat er, denn Gott will ja bei uns was bewirken? Er allein. Erstens das Wollen. Stimmt's? Jawohl. Und das hat er in die Wiege jedes Gotteskindes gelegt. Aber was hat er noch nicht in die Wiege gelegt? Das Vollbringen. Da wartet er eine Zeit lang und aus sehr weisem erzieherischem Grunde. Ich darf es gleich so illustrieren. Jetzt, ich will nur noch dem Herrn gefallen. Am liebsten möchte ich gerade vollendet sein. Ne? Ohne Sünde. Fertig. Aus. So. Jetzt weiß ich, also, jetzt will ich dieses Gott Wohlgefällige tun. Oder ja, das wollen. Ich will jetzt. Um es auszuführen, zu vollbringen, meldet sich, ohne dass ich merke vorerst, dass mir bewusst wird, der alte Arthur Muhl. Der möchte das, was der Geist Gottes an Wollen zum Guten schon geschenkt hat, gewirkt hat. Möchte jetzt mein alter frommer Mensch vollbringen und dann wäre es um mich herum vor lauter Frömmigkeit und Gelingen von allem Edel und Guten nicht mehr auszuhalten, nicht wahr? Vor Hochmut und Überschwänglichkeit und Übermut. Nicht? Dann schlägt uns der Heilige Geist selbst das gute Werk, das wir von Herzen tun wollen, nicht? Aus den Händen. Nein, mein Lieber. Ich habe Geduld, bis du mir, deinem Herrn und Gott, erlaubst, dass ich in dir auch das Vollbringen noch bewirken darf. So wunderbar ist der Heilige Geist. Geht's dann? Dann wächst das von selbst. Still und selbstverständlich. Und weil die Dinge nun so sind, kommt jetzt eine Konsequenz des Heiligen Geistes, wo auch ich noch hinterher hinke. was wir gar nicht fassen können, so wunderbar ist es. Die göttliche Beurteilung dieser klaffenden Situation. Nämlich, es kommt ein Also. Oder Vers 17. Nein, wo ist das? Vers 15. Denn nicht, was ich will, das Gute tue ich, sondern was ich hasse, übe ich aus. Und jetzt kommt die Konsequenz. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, das Böse, so stimme ich erstens dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe Böse, sondern die in mir wohnende Sünde, das habe ich gemeint, in mir wohne der Heilige Geist und sei die Liebe Gottes ausgegossen. Ja, was stimmt jetzt? Nur weiterlesen. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe Böse, das ich ausübe, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Was habe ich jetzt unterschlagen zu lesen? Genau die Hauptsache, nämlich, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, mit äußeren alten Menschen wohnet nichts Gutes. Wissen wir das? Ich hoffe. Ja, und was ist mit diesem alten äußeren Menschen, in dem nichts Gutes wohnt, von Gott aus schon geschehen? Ist da etwas geschehen? Wurde der gekreuzigt? Ist er mit Christus gestorben? Wurde der schon begraben? Wir treiben alle Grabschändung. Ne? Dann holen wir immer wieder hervor. Das oben, ne? Ihr Kolosser, ihr benehmt euch ja, als lebtet ihr noch in diesem Kosmos. Wir sind doch droben. Unser Leben ist doch mit Christus verborgen in Gott. Wer mir nachfolgen will, was empfiehlt der Herr Jesus schon unter Gesetz? Der verleugnet. Was heißt das? Ich bin nichts. Ist das richtig? Die einzige Wahrheit. Bruder Geier pflegte zu sagen, ich brauche mir gar keine Mühe zu geben, vor Gott als Lügner erfunden zu werden, eine Lüge auszusprechen oder so. Ich muss nur mich präsentieren, als sei ich etwas. Dann bin ich vor Gott schon eine Lüge vom Scheitel bis zur Sohle. Bruder Geier gesagt. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt, also im Fleisch drin. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, zum Guten. Aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber dieses, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir anhaftende Sünde im Fleisch. Verstehen wir, was ich gestern schnell auszusprechen wagte, wenn ich sagte, der gläubige Mensch ist der schizophrenste Mensch, der über diese Erde geht. Verstehen wir? Da ist ein innerer neuer Mensch vorhanden, vom Geiste Gottes gezeugt und aus Gott geboren, der kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt und geboren ist. Dieser innere neue Mensch, gezeugt in der Kraft eines unauflöslichen Lebens, der nicht sündigen kann, den hat Gott wohin versenkt, hineingezeugt. Genau wie dort der Heilige Geist im Schoße der Maria den Sohn Gottes hineingezeugt hat, hat der Heilige Geist mitten in meinen alten Menschen den Sohn Gottes hineingezeugt. Wohnt er in unseren Herzen? Durch den Glauben. Ist das eine Realität? Das ist das Wunderbarste. Nicht mehr lebe ich, was Paulus, sondern wer lebt in mir? Ich bin auch noch da. Das heißt im Griechischen wunderbar, nicht mehr lebe ego, Also wer ist gestorben da drin? Der Egoist. Und an der Stelle des Ego, des Egoisten da drin, das war bis jetzt die Triebkraft unserer Herzen, der Gedanken des Herzens, der Ego, der Egoist da drin, der ist gestorben, wie Christus begraben. Ist Christus, lebt jetzt anstelle meines Ego. Das ist wunderbar. Genügt das unserem himmlischen Vater. Dann sage ich so, im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld möchten wir doch alle zu dem Ackerfeld gehören, nicht? Wo der Same, der gute Same, Wurzeln schlagen kann, wachsen und Frucht bringen kann, nicht? Also guter. Ja, was ist denn Mutterboden? Was ist denn gute Erde? Da eignet sich am besten ganz verrodeter Mist. Stimmt's oder habe ich recht? Oder aus was gibt's denn guten Boden? Nur aus erstorbenem Material, aus zerriebenem, vollständig vernichteten, in Eigenwesen zermürbtes Material. Das ist guter Boden. Nicht zu machen. Also entschuldigt, wenn ich, was mich betrifft, zu sagen pflege, mitten in den Misthaufen meines alten Menschen hat Gott den allerheiligsten Samen hineingelegt, welcher Christus ist durch den Heiligen Geist. Und je mehr der alte Mist wird, verfault, ja, wie sagt Paulus, je mehr der alte, bitte, stirbt, nein, wie sagt er, zerfällt, da haben wir den. Umso mehr wird der innere, also ganz klar, Mutterboden, nicht? Ganz zerfallenes, erstorbenes Material ist der beste Mutterboden. Also Paulus deshalb, kämpfe ich, um mit dem Tode Christi nicht gleichförmig zu machen, nicht? Ja, damit das. Römer 7, aber jetzt bitte, was wiederholt der Heilige Geist hier? Also übe nicht mehr ich das Böse aus, das ich ausübe, sondern die in mir, in meinem Fleisch, an mir haftende Sünde ist das, die das tut. Bitte nicht mehr ich. Warum? Weil ich gestorben bin mit Christus. Liebe Geschwister, das ist ein Evangelium. Wenn wir das glauben würden, wir Gläubigen, dann könnten wir nicht mehr aufhören zu jubilieren und zu danken und uns zu freuen. Ja, Herr, dann darf ich also mit einer noch nie gekannten Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade und mich verkriechen in dein Vaterherz hinein, ohne jede Hemmung. Ihr seid vollkommen in Christo Jesus. Und das Alte ist vergangen. Nicht nur Neues ist geworden, sondern alles ist neu geworden. Das ist die Rechnung Gottes und sollen wir auch damit rechnen. Wenigstens uns üben, uns Mühe geben, uns üben in dieser Gottseligkeit. Ja, wir sind hier am Höhepunkt von Römer 7 angekommen. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, dies tue ich. Wenn ich aber dieses, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr. Das heißt, früher als Ungläubiger war ich. Jetzt ist mein Ich gestorben, nicht mehr lebe Ego, bitte, ganz klar. Sondern die an mir noch haftende, im Fleisch vorhandene Sünde. Wenn ich aber dieses, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Rechte ausüben will, dass das Böse, sehr fein, bei mir vorhanden ist. Jetzt sind wir einverstanden. Aber das bin nicht mehr ich. Bitte, jetzt stehen wir vor unserem Herrn. Jetzt gilt es, jeden Gedanken, der sich erhebt, wieder der Erkenntnis Gottes in Christus sofort gefangen zu nehmen unter den Gehorsam des Christen. Und jede Vernunftfestung, die sich dagegen stemmt, zu zerstören, das können wir augenblicklich im Glauben. Dass das Böse bei mir vorhanden ist. Da. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen jetzt, weil ich das Gesetz jetzt lesen kann in Christo Jesu, wo jeder sonst tötende Buchstaben verwandelt wird in das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, jetzt sind wir wieder im Fleisch, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet. Ja, was haben wir denn für eine Gesinnung, wenn Christus in uns lebt? Die Gesinnung des Christus. Das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, bitte, sagen wir einmal mit da. Ich meine, jetzt, ich fordere nicht euch auf, das laut auszusprechen, aber sagen wir mal von Herzen, ich elender Mensch, was meinen alten Bestand betrifft. Die meisten Gläubigen bemühen sich, den alten äußeren Menschen zu kultivieren, zu verbessern. Und was hat Gott mit dem gemacht? Der ist ja schon begraben. Der ist hoffnungslos verloren, endgültig verdammt nach dem Gesetz. Bitte, was lesen wir dann in Römer 8? Der Leib zwar des gläubigen Menschen ist tot um der Sünde willen, fertig, aus, nichts mehr zu machen. Machen Sie damit, dann sind wir gleich weit wie gestern. Was hat Hiob gesagt? Oder was lesen wir von ihm? Er verfluchte seinen Tag, stellt sein Leben nach außen unter den Fluch, unter den Gott unser Leben schon längst gestellt hat. Und sagt ja dazu. Und dann ist das Neue da. Dann ist das Neue da. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Geht nur noch um das. Nicht? Ich danke Gott durch Jesum Christum, nämlich durch Gnade, unseren Herrn. Also nun diene ich selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz, mit dem Fleische aber der Sünde Gesetz. So, passt das uns? Ich sage, ich sage jetzt nichts, sondern ich gehe darüber und stolpere hier. Strauchle, nicht? Was heißt das? Einen solchen kann Gott unmöglich auch nur im Geringsten brauchen. Eben wollte ich was sagen, aber ich bringe es nicht raus. Das ist alles der alte Mensch. Genau, auch wir können so fromm sein, wie wir wollen, das ändert an unserem alten, verlorenen Zustand des äußeren Menschen gar nichts. Der ist von Gott vollständig abgeschrieben. Und wir tun gut, das Gleiche zu machen. Und dann in Neuheit des Geistes, nach Römer 8, wachstümlich erleben zu können, jawohl. Aha, jetzt darf unser Herr sogar noch das Vollbringen bei mir bewirken. Ich bin auch dabei, nicht? Aber er hat die Ehre. Er allein. Und dann verstehen wir, also ist jetzt kein Verdammungsurteil für die, welche in Christo Jesu sind. Und so weiter. Halleluja. Amen.